Einen schönen guten Abend an Sie alle zu unserem Vortrags- und Begegnungsabend, die Sichtbarkeit Gottes im Buch Esther. Schön, dass Sie den Weg hierher ans Geistliche Zentrum gefunden haben, unserer Einladung gefolgt sind, zu einem ganz besonderen Abend, wo wir etwas miteinander pflegen wollen, was uns am Geistlichen Zentrum Niederweisel sehr am Herzen liegt. Das ist der jüdisch-christliche Dialog. Wir haben mit der Referentin des heutigen Abends, mit dir, liebe Lea Frey-Rabine, schon das eine oder andere erleben dürfen. Wir hatten eine große Veranstaltung Jüdisches Leben in Deutschland heute im März des vergangenen Jahres mit einer sehr großen Resonanz, mit auch einem starken aktuellen Bezug und haben dann gesagt, es wäre doch schön, wir könnten diesen Dialog verstetigen. Und als Thema kam uns entgegen die jüdische Festkultur, wenn ich es so sagen darf. Und dann haben wir miteinander Chanukka vielleicht nicht gefeiert, aber doch inhaltlich erlebt. Das war im Dezember letzten Jahres und knüpfen heute an diesen Bogen gewissermaßen mit dem jüdischen Fest Purim und damit verbunden mit der dazugehörigen Festrolle, das ist das biblische Buch Esther, das uns als Christinnen und Christen, Jüdinnen und Juden miteinander verbindet und wertvoll und wichtig ist. Du, liebe Lea Frey-Rabine, hast einen also gewaltigen Spannungsbogen in deiner Biografie von einer Wagner-Sängerin an der Oper hin zur jüdischen Kantorin Chazan. Und du kommst aus Minnesota, USA, vielleicht sagst du auch gleich noch was zu dir selber, bist 1971 nach Deutschland gekommen und 2001 hast du zum egalitären Minyan in Frankfurt gefunden. Und das hat dich, wie du schreibst auf deiner Homepage, und du hast es mir auch mal erzählt, sehr bewegt, sodass es dann dazu führte, dass du eine Ausbildung zur jüdischen Kantorin gemacht hast und 2014 ordiniert wurdest zu Chazan. Ich habe dich erlebt, schon auch als Gemeindepfarrer in Dortelweil, wo wir zusammen Veranstaltungen gemacht haben, als eine Brückenbauerin vor unserem Herrn. Du baust Brücken zwischen ganz verschiedenen Welten, zwischen USA und Deutschland. Du baust Brücken zwischen der großen Opernbühne und ja, der jüdischen Gemeinde und der Synagoge. Und du baust damit auch Brücken durch dein ganz persönliches Engagement zwischen den Religionen, zwischen unseren Geschwisterreligionen, Judentum und Christentum.
Schön, dass Sie hier sind. Es ist eine große Freude, wieder hier zu sein. Und ja, wir treten in Dialog miteinander, weil es ist immer besser, miteinander zu sprechen, statt übereinander. Wir lernen von und miteinander. Und das mit dem Buch Esther ist wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. Also das Buch Esther wirft mehr Fragen auf, als es eigentlich antwortet. Also nicht nur, dass es je nach Bibelausgabe unterschiedlich platziert ist, sondern dass es in mindestens 3 Versionen existiert, also heute existiert. Wobei unsere jüdische Version, also eigentlich ist die Urfassung, viele kleineren und einen durchaus gravierenden Unterschied zu den Versionen in den christlichen Bibeln beinhaltet. Lassen wir erstmal das Buch in unseren unterschiedlichen Bibelausgaben suchen. In der hebräischen Bibel ist es im 3. Teil in den Ketuvim, also in den Schriften. Und es ist der letzte der 5 Megillot. Also das sind 5 Bücher, die wir zu besonderen Feiertagen lesen. Also Shir HaShirim, also das Hohe Lied des Salomon, lesen wir zu Pessach. Das ist das erste Fest in dem liturgischen Jahr. Purim ist übrigens das letzte. Pessach kommt im Frühling und Salomon war auch jung, als er das geschrieben hat, laut den Legenden dazu. Wir lesen dann Ruth zu Shavuot. Shavuot kommt 7 Wochen nach Pessach, also Sheva bedeutet 7 und Shavuot ist Woche. Also ist genau wie Pfingsten, das kommt auch 7 Wochen nach Ostern, also Pentakost, also Pent, also ist also griechisch. Und also das ist ja mit 7. Also das ist dann der 50. Tag nach Ostern und Shavuot ist der 50. Tag nach Pessach, nach dem zweiten Abend Pessach. Am Shavuot haben die Israeliten die Torah empfangen und Ruth, Moabiterin, Heidin, ist zum Judentum übergetreten. Also das heißt, sie hat auch die Torah angenommen. Und dann, also und die wurde übrigens Ahnin von König David. Echa, also die Klagelieder, lesen wir zu Tisha B'Av. Das ist also der 9. des Monats Av. Das ist der Tag, ist ein sehr trauriger Tag, wo wir die ganzen Tragödien, die uns über die Jahrtausende befallen sind, die beweinen wir aber. Wohlgemerkt. Das ist ein trauriger Tag, das fängt, also die Tage fangen immer am Abend vorher an, am Vorabend an, aber an Tisha B'Av, am Nachmittag, nachdem wir alles da, also die ganze Liturgie durchgemacht haben, am Nachmittag ändert sich die Stimmung. Dann stehen die Leute auf, die fangen an, die Wohnung zu putzen, das Leben geht weiter. Denn es ist alles zyklisch. Was runtergeht, kommt wieder hoch. Und das ist immer, also genau wie der Mond wächst und nimmt ab, nimmt zu, nimmt ab. So ist das Leben. Also dann lesen wir zu Sukkot. Das ist das Laubhüttenfest. Das kommt im Herbst. Da lesen wir das Buch Kohelet. Und das ist auch angeblich von Salomon, als er sehr alt war, geschrieben. Also, ja, also die heutige, übrigens, die heutige Bibelwissenschaft belegt, dass Kohelet und andere Bücher, sogar auch das Hohelied, zeitgleich entstanden sind. Aber lassen wir Legende Legende sein. Und die Wissenschaft, also ja, wir müssen also dieses Spagat doch machen. Also, jetzt, wir lesen dann Esther zu Purim. Also, mehr über Purim nachher. Also, wo liegt das Buch in unseren Bibeln? Also, im protestantischen Kanon liegt es zwischen Nehemia und Hiob. Im katholischen Kanon ist es zwischen Judith und Hiob. Und dann sind 6 Zusätze. Und die sind weder in den protestantischen Bibelausgaben noch in der hebräischen Bibel vorhanden. Mit der Platzierung dieser Zusätze, die aus der Septuaginta kommen, da gibt es auch Varianten. Als Hieronymus circa 390 unserer Zeitrechnung die Vulgata schrieb, das war seine Korrektur zu einer früheren, nicht ganz akkuraten lateinischen Übersetzung, da ging er vom hebräischen Urtext aus und dann hat er diese 6 Ergänzungen behalten, aber er stellte sie am Ende des Buchs als eine Art Nachtrag. Luther, der ist auch vom hebräischen Urtext ausgegangen, aber er stellte sie dann in den Apokryphen, also Deuterokanonika, und die reformierten Bibel, die haben die ganz weggelassen. Diese Ergänzungen sind überhaupt nicht da. Und die neuesten katholischen Bibelausgaben, die basieren auch auf den hebräischen Text, Und die fügen diese 6 Septuaginta-Ergänzungen wieder in die original sinngemäß richtigen Stellen ein. Also es ist kompliziert, gelinde gesagt, und spannend, wie wir sehen werden. Ja, warum? Warum gibt es so viele Versionen überhaupt? Ja, die Antwort liegt im hellenistischen Judentum, circa 250 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Alexandria in Ägypten war eine der wichtigsten Zentren des damaligen Diaspora-Judentums. Die Weltanschauung und die Sprache dieser sehr urbanen Juden waren griechisch. Daher war die Septuaginta, das ist die griechische Version der hebräisch-aramäischen Bibel, es war nicht nur eine bittere Notwendigkeit, weil die wenigsten kein Hebräisch mehr konnten. Also die Septuaginta war auch die erste durchgehende Übersetzung und daher ein wichtiger Meilenstein. Also wer das weiß, was ein Skandal das war, als die Lollards in England anfingen, um Gottes Willen die Vulgate in die gemeine englische Sprache zu übersetzen. Das war ein Riesenskandal. Also das war zum Teil auch hier, wie kann man denn, aber auf der anderen Seite, wir Juden, wir sind sehr praktisch. Das ist auch so ein Moment, also wie sollen die das verstehen, wenn die kein Hebräisch können? Also das ist klar, das muss ja übersetzt werden. Aber das Bestreben, die Verbindung mit den Ursprüngen dieses Buchs aufrechtzuerhalten und dann gleichzeitig auf die Mentalität und die Ansprüche dieser Menschen einzugehen, das erforderte einiges an Erklärungen, Ergänzungen und Anpassungen. So wurde dieses Buch Esther, das sowieso problematisch war, vom Inhalt her, für die Übersetzung zum Teil ganz schön revidiert. Eigentlich ist der Ursprung dieses Buchs, in dem die Gründe für das Purimfest dargestellt werden, unklar. Es gibt gar keine historische Information über das Geschehen und es weist auch verdächtige Ähnlichkeiten zu unterschiedlichen orientalischen und griechischen Mythen auf und besonders bezüglich der babylonischen Gottheiten Marduk und Ishtar. Ist Mordecai vielleicht eine Anspielung auf Marduk, das ist der Hauptgott der Babylonier, und Esther, Ishtar, Göttin der Liebe, Sexualität und Fruchtbarkeit? Kann sein. Dazu ist die Geschichte mehr als unwahrscheinlich. Die Protagonisten sind hochgradig stilisiert und uncharakteristisch für ein Buch der Bibel wird Gott überhaupt nicht erwähnt. Kommt gar nicht drin vor. Außerdem glauben Wissenschaftler, dass das Buch zeitgleich, hier kommt es, mit Kohelet, dem Hohen Lied und Daniel entstanden ist. Also relativ spät. Es reflektiert deswegen einige Merkmale der persischen Kultur, genau wie das Buch Daniel, aber hier in übertriebener, plump satirischer Form, besonders in Bezug auf Essen, Trinken, Erotik, Narzissmus und Großtuerei. Mit anderen Worten, es klingt wirklich mehr wie eine Persiflage als wie ein Buch der Bibel. Und dazu könnte es sogar entstanden sein, um ein uraltes assyrisch-babylonisches Neujahrsfest, das von den dortigen Juden übernommen wurde, also man lebte in Persien und man assimilierte, ja. Es war vielleicht ein Versuch, dieses Fest ein bisschen zu kaschern, also koscher zu machen, Denn Pur ist eigentlich ein altes assyrisches Wort für los. Und nach dieser Theorie basiert der Name Purim, lose, also nicht auf Hamans Purim, der hat ausgelost, an welchem Tag die Juden in Shushan hätten ausgelöscht werden sollen. Nee, es soll also nach dieser Theorie auf das Auslosen des Namens für das kommende Jahr. Also das war ein Riesenfest. Die haben da, man hat Vorschläge gemacht, wie soll das neue Jahr heißen? Und das wurde dann ausgelost, zack. Und der Gewinner hat irgendwelche Preise bekommen, also nichts Neues unter der Sonne. Ne? Natürlich gab es auch bei diesem Fest Riten, in denen Marduk und Ishtar die Hauptdarsteller waren. Also es gibt nur Spekulationen über eine ohnehin zwielichtige Erzählung. So kein Wunder, dass man es hat revidieren wollen. Und so kamen die bereits erwähnten 6 Zusätze hinzu. Anfang und Ende wurden ausgebaut. Es gibt 2 königliche Edikte dazu und dann auch ein Gebet von Mordechai und auch ein Gebet von Esther, die beide um Erlösung bitten. Ja, Gebete, die glänzen in unserer Fassung mit Abwesenheit. Gott ist in der Septuaginta allgegenwärtig. Aber warum? Ja, um es dem biblischen Kanon anzupassen, durfte Gott einfach für diese Leute nicht fehlen. Muster waren vermutlich Daniel für Mordechais Traum. Das ist die erste Erzählung, die das Buch öffnet. Also es ist auch ganz dramatisch. Und Esra und Nehemia für die Edikte. Außerdem gibt es immer wieder kleine Erwähnungen von Gott, zum Beispiel Kapitel 6,1 steht in der Septuaginta, aber in der Nacht nahm Gott dem König den Schlaf. In unserer Version steht nur, in jener Nacht konnte der König nicht schlafen. Ja. Hinzu kommt die Betonung auf religiöse Identität, die in Alexandria weitgehend wichtiger war als irgendwas Ethnisches. Beschneidung wird in der hebräischen Version überhaupt nicht erwähnt. Ist ja einfach selbstverständlich. Aber am Ende von Kapitel 8 in der Septuaginta heißt es, viele der Völker wurden beschnitten und wurden Juden aus Angst vor den Juden. Wobei es bei uns heißt, viele der Völker wurden Juden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Und dieses Thema kommt auch in Esthers Gebet, das ist Seite 3 auf den Handouts, Kapitel 22, Verse 25, 26. O Herr, du weißt, dass ich die Pracht der Gesetzlosen hasse und das Bett des Unbeschnittenen und von irgendeinem Fremden verabscheue. Zitat Ende. Der Ton der Septuaginta Version ist auch ganz hellenistisch. Es ist emotional, es hat auch eine psychologische Dimension, die in unserer Version einfach so, das ist gar nicht vorhanden. Schließlich waren die Juden in Alexandria mit griechischer Literatur und Theater vertraut. Es war Teil ihres Lebens. Mordechais Traum auf Seite 1 des Handouts und Beispiel 5 auf Seite 2, die machen das sehr, sehr deutlich. Es ist bemerkenswert, dass von den 270 Versen in der Septuaginta-Version ganze 107 nicht im hebräischen Text sind. weitgehend mehr Abweichung als im Rest der Septuaginta. Auch wenn wir davon ausgehen, dass jede Übersetzung, egal wie urtextgetreu die Übersetzer versuchen zu sein, immer durch sie gefiltert wird und demzufolge ein Stück von ihnen auch beinhaltet. Das weiß ich allzu gut. Ich habe sehr viel übersetzt und das wird einfach, also man kann nicht in das Gehirn des Urverfassers hineinkriechen. Also klar, das muss auch, das ist eben so, das ist eine Gefahr einer jeden Übersetzung. Aber was die Septuaginta mit unserer Megillat Esther macht, das ist eigentlich beispiellos. So viele Änderungen, so viele Ergänzungen, das gibt es nirgends sonst. Und es ist verständlich, dass Christen, die die Vulgata oder andere Übersetzungen aus dem Hebräischen zusammen mit den Ergänzungen aus der Septuaginta lesen, die meinen können, dass die Einführung von Gott in der Septuaginta eine Aufwertung der Originalgeschichte sein soll. Aber diejenigen, die sich mit unserer Version wirklich tiefer beschäftigen, die verstehen, dass dies ein Irrdenken ist. Denn auch wenn Gott nicht erwähnt wird, wirkt Gott stets im Hintergrund. Eine meiner Lehrerinnen, Rabbinerin Marsha Prager, die war lang die Dekanin der Aleph Jewish Renewal Ordination Program, da wo ich da ordiniert wurde. Sie lehrt, dass der Name Esther, das Wort Nistar, das bedeutet verborgen, dass das beinhaltet. Das widerspiegelt das Wort Nistar, Esther Nistar, also verborgen. Und sie sagt, Gott hat unsere Welt erschaffen, ergo Gott ist in dieser Welt, überall präsent, auch im Verborgenen. Und deswegen werden wir im Wochenabschnitt zum Beispiel Kiddushim, das ist Levitikus Kapitel 19 und 20, immer wieder ermahnt, heilig zu sein. Ihr sollt heilig sein, sagt Gott, denn ich bin heilig. Das heißt, Imitatio Dei, also unsere Taten hier auf der Erde, sollen die Taten Gottes reflektieren. Also zum Beispiel diese oft zitierte zweite Hälfte des Vers 18 im Kapitel 19, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber der Unterschied ist, wir sind keine Götter, wir sind Menschen. Wir bewahren eine strikte, unantastbare Trennung zwischen unserer Welt und den himmlischen Sphären. Menschen bleiben stets Menschen und werden niemals zu Göttern gemacht. Für die heidnischen Religionen war die Grenze zwischen Mensch und Gott richtig porös. Der böse Haman in der Purim-Geschichte im Buch Esther wollte als Gott angebetet werden. Das ist genau Nebukadnezar auch, Pharao auch. Und das konnte Mordechai keineswegs akzeptieren. Und so prallen zwei Welten gegeneinander. In unserer Version des Esterbuchs sehen wir nun, dass auch ohne erwähnt zu werden, Gott immer da ist, immer im Hintergrund wirkt. Und Gott wird durch unser Handeln, durch unser Benehmen offenbart. Wenn wir Juden Purim feiern, erinnern uns unsere Kostüme und die ausgelassene Karnevalsatmosphäre, dass Schwieriges mit Humor leichter zu ertragen ist, auch wenn unter den Kostümen und Masken die Realität selbstverständlich weiter existiert. Also was ist denn eigentlich Purim? Pur, wie gesagt, heißt los. Das haben wir bereits diskutiert. Und wie gesagt, es ist kein biblisches Fest, Purim, sondern es ist ein rabbinisches Fest. Wie viele spätwinterliche Bräuche, die den Frühling ankündigen, soll alles Kopf stehen. Es gibt ja unterschiedliche Traditionen auf der ganzen Welt, wo auf einmal die Sklaven die Herren sind, die Herren werden zu Sklaven. Also es gibt, das steht alles Kopf. Und das sich verkleiden kennen wir auch hier mit Fasching und ausladend feiern kennen wir auch. Und ja, wir lesen das Buch Esther und immer wenn der Name Haman kommt, wird geehrt mit speziellen Ratschern und natürlich Pfeifen auch, Buhrufe, also Stampfen, ist doch klar. Manche Leute schreiben den Namen Haman auf Zetteln, die sie unter ihre Schuhe stecken. Und dann wird Haman also richtig dann ausgelöscht. Und natürlich ist es mit Essen und Trinken verbunden. Die Betonung ist hier auf Freude, Ausgelassenheit bis hin zur Trunkenheit. Man soll trinken, bis wir den Unterschied zwischen dem bösen Haman und dem guten Mordecai nicht mehr wissen. Aber nö, also die wenigsten machen. Es gibt ja welche, gell, die das machen. Aber nö, nicht alle. Das ist auch augenzwinkernd zu verstehen. Aber das Ernsthafte dabei ist Amalek. Amalek ist der ewige Feind. Das ist derjenige, der, als die Israeliten frisch aus Ägypten sind, auf dem Weg kommen die Amalekiter und attackieren aus der Hinterhalt. Und was machen die? Wie alle Leute, die Mobbing machen, die attackieren die Schwachen, die so ganz hinten sind. Und Amalek ist immer unter uns. Amalek, wir haben Amaleks heute. Man sagt zu Pessach, in jeder Generation steigt jemand empor, der uns ausrotten will. Aber es gibt auf der ganzen Welt Leute, die andere Leute mobben. Die gibt es auf dem Schulhof, die gibt es in Familien. Mit Narzissten, mit narzisstischem Benehmen, die gibt es im Geschäft und die gibt es auf der großen internationalen Bühne, wie wir gerade in den USA gesehen haben. Also ich will ja nicht politisch werden hier, aber das war das beste Beispiel von Mobbing, was da mit Zelensky passiert ist. Wenn also dieses Wort aus dem Hinterhalt, also ist der, also nicht Hinterhalt, sondern das Wort ist mit einem Wort Kar oder Keri verwandt. Das bedeutet also Bekerecha heißt das, also ist auf euch per Zufall gekommen. Also und wir verbinden das mit einer Kälte. Ohne Empathie. Amaleks haben keine Empathie. Für Amalek, für die Amaleks in dieser Welt, ist alles egal. Die sind zum Teil nihilistisch, sie sind oft narzisstisch. Es ist ihnen egal, wie es anderen Menschen geht. die wollen nur ihr Programm durchboxen und die denken nur an sich. Das ist ein ewiges Problem. Das ist ja, das betrifft uns alle. Deswegen sollen wir den Namen Amalek ausradieren. Und jetzt am Schabbat war diesen Schabbat Schabbat Zachor. Also das ist also Schabbat der Erinnerung. Man soll, also das fällt immer vor Purim, man soll das erinnern, was Amalek getan hat. Und jetzt kommt ein wunderbares Paradoxon. Man soll nie vergessen, den Amalek zu vergessen. Also wir sollen, wie ich das verstehe, ist, wir sollen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Wir sollen nicht auf diese Ebene von den Amaleks auf der Welt hinabsteigen, sondern wir sollen gleichgültig bleiben ihren ständigen Anlockungen. Und wenn die so auf uns rumhacken, sollen wir eher kontern mit was Positivem. Wir können Beispiel sein für all das, also wo Ignoranz ist, das ist auch mit Ignoranz natürlich verbunden, wo Ignoranz ist, müssen wir die Leute da, wir müssen da für Bildung plädieren. Wir müssen die Leute wirklich, wir müssen den Leuten Alternativen bieten. Das schwingt auch mit. Also es ist auch, also dieses Löschen, Auslöschen von dem bösen Hammern geht so weit. Manche Leute, die eine Torah-Rolle schreiben, die müssen natürlich, die haben ein Schreibgerät und die tunken das erst in die Tinte, die sie benutzen. Und um zu sehen, ob das richtig ist, ob die Mischung richtig ist und ob das richtig fließt, da schreiben die, also manche schreiben den Namen Hammern und dann mit größtem Vergnügen radieren das dann aus. Das ist auch eine Art, also dieses Demonstrative, wir brauchen das auch. Wir brauchen das dringend. Also es ist immer diese Gegensätze, der böse Haman, der gute Mordechai. Aber wir wissen, wir Menschen, es gibt ganz wenig Menschen auf der Welt, die 100% böse sind. Das ist eine ganz kleine Anzahl von Menschen. Und ebenso wenig sind absolut perfekt gut. Das sind wir alle nicht. Wir haben diese Gegensätze. Und Purim, Yom HaKippurim, ein Tag, der wie Purim ist, Yom Kippur. Also da ist eine Verbindung. Diese Gegensätze, die eine große Lehre beinhalten. Yom Kippur ist spirituell, feierlich, wir fasten, wir machen Umkehr, also Teshuvah. Und wir versuchen wirklich über unser Benehmen im letzten Jahr nachzudenken und gucken, was können wir besser machen im neuen Jahr. Purim, da feiern wir essen, wir trinken, es ist ausladend, es gibt Humor, man verkleidet sich, es gibt Purim-Spiele, also lustige, also genau wie Karneval, genau wie Fasching, der Freude und Trauer, das Spirituelle und das Körperliche, Weltliche. Beide sind so wichtig. Balance ist notwendig. Wir Juden, also wir kennen keine Askese, das gibt es ja nicht bei uns. Also Psalm 100, Ivdot Hashem Besimcha. Also diene Gott mit Freude. Freude und Humor gehören genauso zum Judentum wie Feierlichkeit, Ernsthaftigkeit und Trauer. Also Fasid ist eine alte Aussage. Ich glaube, das war Oh, ich weiß nicht mehr, aber vielleicht weißt du das. Wer hat gesagt, also sie haben uns bedrängt, wir haben gewonnen, jetzt essen wir. They tried to kill us, we won, let's eat. Also, ja, diese Balance, mehr denn je in der heutigen Zeit. Ihr habt gerade Fasching beendet, jetzt gestern war Aschermittwoch. Jetzt kommen auch 40 Tage, diese 40, die ist auch ganz wichtig. Moses ist 40 Tage auf dem Berg, kommt zurück. Was findet er? Werden wir nächste Woche lesen. Die Menschen wissen gar nicht, wo er ist und was machen die? Die bauen dieses dumme Kalb und ja, was die nicht sollen. Freiheit will auch gelernt werden. Das ist ein langer Prozess. Lernen. Das machen wir alle. Das schreiben wir sehr groß im Judentum.
Hashkivino Adonai Eloheinu l'shalom V'ha'amideinu malkeinu l'chayim Ufros aleinu sukat shalomecha ותקננו בעץ הטובה מלפניך, והושיענו למען שמך, והגן בעתנו והסר מעלינו, אויב, תבל וחרב ורעב ויגון. והסיר שטן מלפנינו מאחרינו, ובצל כנופך תסתירנו, כי אל שומרנו מצילנו אתה, כי אל מלך חנון ורחום אתה, ושמור צאתנו בואנו לחיים ושלום, מעתה ועד עולם. ברוך אתה, אדוני, שומר עמו ישראל, וכל יושבי תבל, לא עד.
Das heißt, bewahre uns vor Kummer, Seuche, Krieg, vor all diesen furchtbaren Sachen und hüte unser Hinausgehen und Hineinkommen und ja, sieh zu, dass wir unter diesem Zelt des Friedens verweilen dürfen. Nicht nur wir, sondern alle Menschen. Also ich füge immer, also alle Menschen auf der Welt hinzu.